Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul innama a'yukum bi wahidatin.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, dieses rate ich euch, nämlich euch aufzuraffen und zu zweit oder einzeln und euch gottesbewusst nachzudenken. Dieser euer Gefährte, das heißt Mohammed, ist nicht von Wahnsinn heimgesucht, sondern er warnt euch lediglich vor schwerer Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite pastoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, Nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 23. April 2021, gleich dem 3. Urdi-Behesht 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel »An der Schwelle zur Helligkeit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, befristete Einigung nicht auf Tagesordnung der Wiener Gespräche. Iran kritisiert Terroranschlag in Pakistan und steht ihnen zur Seite. Damaskus. UN-Sicherheitsrat ermutigt Israel zum Angriff auf Syrien. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran. Befristete Einigung nicht auf Tagesordnung der Wiener Gespräche. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, dass eine vorübergehende Einigung über die Wiederbelebung des iranischen Nuklearabkommens mit den Weltmächten nie auf der Tagesordnung der laufenden Gespräche zwischen Teheran und anderen Unterzeichnern des Abkommens JCPOA gestanden habe. Said Khatibzadeh äußerte sich am Donnerstag in einer Online-Fragerunde zu den Hauptthemen der JCPOA-Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt Wien. Ein vorübergehendes Abkommen war nie ein Thema, sondern es wurde stets die vollständige Einhaltung des JCPOA durch die Vereinigten Staaten erörtert, sowie die Methode, mit der die US-Konformität überprüft und anschließend die Abhilfemaßnahmen Irans in Bezug auf das JCPOA rückgängig gemacht werden, sagte er. Khatibzadeh fügte hinzu, dass es in wichtigen Fragen immer noch viele Differenzen gibt, einschließlich der Reihenfolge der zu treffenden Schritte, der Aufhebung aller Sanktionen und der Überprüfung der ergriffenen Maßnahmen. Ich denke jedoch, dass alle Parteien genug guten Willen gezeigt haben, um in Wien voranzukommen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums fügte hinzu, dies ist nicht nur ein Anliegen Irans, sondern der gesamten G4+1. Denn als die USA das JCPOA verließen, setzten sie nicht nur Iran unter Druck, sondern übten auch Druck auf die europäischen Länder aus, ihre Präsenz in Iran zu beenden. Deshalb suchen jetzt alle Parteien nach Garantien dafür, dass dies nicht wieder vorkommen wird, so Khatibzadeh. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums betonte, dass der Verstoß der USA gegen ihre Verpflichtungen die Überprüfung umso wichtiger gemacht habe, und es für Iran ganz natürlich ist, die von den USA ergriffenen Maßnahmen sorgfältig überprüfen zu wollen. Khatibzadeh erklärte weiter, dass genau wie die internationale Atomenergiebehörde die Bedeutung einer objektiven Überprüfung der iranischen Maßnahmen betont habe, Iran seinerseits nicht akzeptieren werde, dass Sanktionen nur auf dem Papier aufgehoben würden. Iran kritisiert Terroranschlag in Pakistan und steht ihnen zur Seite. Iran hat einen Terroranschlag, der sich am Mittwoch auf dem Parkplatz des Serena-Hotels in der Hauptstadt der pakistanischen Provinz Belochistan ereignete, angeprangert und erklärt, Teheran stehe Islamabad gegen den Terrorismus zur Seite. In einer Erklärung beschrieb der Sprecher des iranischen Außenministeriums Said Khatibzadeh am Donnerstag den Angriff als Quelle tiefer Besorgnis. Er fügte hinzu, dass die Islamische Republik Iran der Regierung und den Menschen in Pakistan bei ihrem Kampf gegen den Terrorismus zur Seite stehe. Mindestens 4 Menschen wurden getötet und mehrere weitere verletzt, nachdem im Luxushotel in der südwestlichen Stadt Quetta, in der sich der chinesische Botschafter für Pakistan aufhielt, eine mächtige Autobombe explodierte. Der pakistanische Innenminister Sheikh Rashid Ahmad sagte, Chinas Gesandter sei nicht dort anwesend gewesen, als die Bombe explodierte, und der Innenminister der Provinz, Ziaullah Lango, sagte, dem Botschafter gehe es gut. Die Tehrik-e-Taliban Pakistan, TTP, übernahmen später die Verantwortung für den Terroranschlag. Pakistans unruhige und mineralstoffreiche Provinz Belochistan war in den letzten Jahren Schauplatz mehrerer Bomben- und Waffenangriffe. Damaskus. UN-Sicherheitsrat ermutigt Israel zum Angriff auf Syrien. Laut dem syrischen UNO-Botschafter ermutigt das Versäumnis des Sicherheitsrates hinsichtlich der Erfüllung seiner Verantwortung, das Besatzungsregime seiner Aggression gegen Syrien fortzusetzen. Der amtlichen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a zufolge betonte Bassam Sabah, der ständige Vertreter Syriens bei den Vereinten Nationen, in einer an den Vorsitzenden des Sicherheitsrates gerichteten Erklärung während einer Sitzung am Donnerstag zur Lage in Westasien: Die anhaltende Besetzung der palästinensischen Gebiete, der Golanhöhen in Syrien und der Shabab-Farmen im Libanon in den letzten 5 Jahrzehnten zeigt einmal mehr, dass der Sicherheitsrat seine Verantwortung für die Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit nicht nachgekommen ist. Sabah fügt hinzu, der Sicherheitsrat kommt seiner Verantwortung nicht nach, das israelische Besatzerregime zu zwingen, sich dem internationalen Willen zu fügen und die Besetzung der arabischen Länder zu beenden. Dabei ist die israelische Besetzung die Hauptursache für die anhaltende Instabilität in unserer Region. Einige der ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, allen voran die USA, täten ihr Möglichstes, um das israelische Besatzungsregime zu unterstützen und zu schützen, sagte Bassam Sabah. Sie verdeckten die systematischen Verbrechen und Repressionen in den besetzten Gebieten und garantierten den Verbrechen des israelischen Besatzungsregimes die Flucht vor jeglicher Verantwortung oder Bestrafung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie schwere Menschenrechtsverletzungen. Dies stehe in krassem Gegensatz zu den Verantwortlichkeiten und Pflichten dieser Länder bei der Einhaltung der Grundsätze der Charta und bei der Wahrung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit. Über 100 Palästinenser wurden verletzt, als extremistische Siedler Al-Aqsa überfielen. Zahlreiche Palästinenser wurden bei Zusammenstößen am Damaskustor, der Altstadt von Al-Quds, Jerusalem, verletzt, als palästinensische Aktivisten Hunderten von rechtsextremen und rassistischen israelischen Siedlern gegenüberstanden, die bei ihrer Kundgebung im Zentrum der besetzten Stadt Tod den Arabern skandierten. In der Altstadt befindet sich die Al-Aqsa-Moschee, die drittheiligste Stätte im Islam. Der palästinensische Rote Halbmond sagte in einer Erklärung, dass mindestens 105 Palästinenser verletzt wurden, darunter 22 Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Früher am Tag nahmen rund 300 Mitglieder der rassistischen Lehavar-Gruppe am Marsch teil. Die Gruppe ist am bekanntesten für ihren Einsatz von Einschüchterung, Belästigung und Gewalt, um die Moschee und Assimilation von Juden und Nichtjuden zu stoppen, und versucht, jegliche öffentliche Aktivität von Nichtjuden in den besetzten Gebieten einschließlich Koexistenz zu unterdrücken. Lehavar-Demonstranten, angeführt von ihrem rechtsextremen Chef Benzi Gopstein, der sich zu Gewalt, Rassismus und Terror bekennt, skandierten "Tod den Arabern" und "Araber raus". Die israelischen Streitkräfte versuchten angeblich, die extremistischen Siedler daran zu hindern, Palästinenser zu erreichen. Aber sie setzten im Endeffekt Betäubungsgranaten, Tränengas und Wasserwerfer gegen die palästinensischen Aktivisten ein. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, verurteilte die gewaltsamen Zusammenstöße am späten Donnerstag in Al-Quds und sagte, er mache die israelische Besatzung für diese schwerwiegende Verschlechterung voll verantwortlich. Siedler und rechtsextreme Gruppen ermutigen zur Ermordung von Arabern unter dem Schutz der israelischen Armee und Polizei, sagte Abbas in einer Erklärung. Großbritannien will Soldaten vor Anklagen wegen Kriegsverbrechen schützen. Die britische Regierung hat dem Unterhaus einen Gesetzentwurf vorgelegt, um das Militärpersonal vor Strafverfolgung wegen Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan zu schützen. Angesichts der Verurteilungen durch Menschenrechtsgruppen und pensionierte Beamte sowie der Opposition des britischen Oberhauses beschloss die Regierung, die Vorbereitungen zu unterbrechen, um die Soldaten vor Beschuldigungen für Folter, Völkermord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen. Die vorgeschlagene Gesetzgebung würde die britischen Truppen auch vor mehreren anderen Anschuldigungen wie vorsätzlichem Töten, grausamer und unmenschlicher Behandlung und Geiselnahme schützen. In der Zwischenzeit prangerte der Labour-Abgeordnete Kevin Jones die Gesetzesvorlage als Wortspielerei in der parlamentarischen Debatte an und sagte, sie sei grundsätzlich unehrlich, weil sie nicht das erreichen würde, was die Regierung versprochen habe. John McDonnell, von 2015 bis 2020 Schatzkanzler in Jeremy Corbyns Schattenkabinett, sagte, dass das Kabinett von Boris Johnson eine Kultur der Straflosigkeit schafft, in der die grundlegenden Standards der Rechenschaftspflicht zerrissen werden, und fügte hinzu, dass die britische Regierung den gesetzlichen Rahmen, den Nürnberg geschaffen hat, zerfetzt. Auch Fatou Bensouda, Generalstaatsanwältin des Internationalen Strafgerichtshofs ISTGH, sagte, es gebe eine vernünftige Grundlage dafür, dass britische Truppen im Irak Kriegsverbrechen begangen hätten, darunter vorsätzliches Töten, Folter und Vergewaltigung. Daher würden die Versuche, diese Verbrechen zu tünchen, die Fälle vor den ISTGH bringen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16 Grad, Mashhad 20 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Am Mittwoch hat der Bundestag die Regierungsvorlage zur Verschärfung der Regierungskompetenzen in Sachen Corona-Politik mit den Stimmen der Regierungsmehrheit verabschiedet. Der Unmut in der Gesellschaft wächst, bleibt jedoch machtlos und wird in den großen Medien dauernd und umfassend diskreditiert. Darüber sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Partei Die Neue Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite pastoday.com/de anhören.
Herr Hausfeld, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Schorki.
Ja, danke schön. Herr Hausfeld, die Corona-Geschichte begleitet uns seit nun mehr als einem Jahr. Darüber gibt es allerdings Streitigkeiten, ob was nun als Coronavirus vorgestellt wird, stimmt oder nicht. Das gilt vor allem in den westlichen Gesellschaften, wo es Befürworter bzw. Pro und Contra Coronavirus gibt. Dazu höre ich zunächst einmal, Herr Hostel, gerne Ihre Analyse.
Lieber Herr Scharogny, das ist eine Frage auf Leben und Tod für die Gesellschaften, die tatsächlich ihre eigene Wirtschaft und ihre Finanzen kaputt machen für eine weltweite Geschichte, will ich einmal neutral sagen, die stark angezweifelt wird. Diese Geschichte allerdings wird von vielen Regierungen vertreten. Und in Afrika haben wir eine ganz besondere Situation, weil da in den letzten Monaten, seit praktisch Frühjahr des letzten Jahres, seit einem Jahr, in 5, 6, 7 Staaten Staats- und Regierungschefs ums Leben kamen, zum Teil in einem absolut, wie soll man sagen, nicht fortgeschrittenen Alter, also irgendwo bei 40, 50, 60, die aufgefallen waren, weil sie sich gegen diese Corona-Geschichte gewehrt haben und wollten das in ihrem Land nicht zu irgendwelchen besonderen Konsequenzen umsetzen. Das ist sehr spannend. Und ich will an dieser Stelle, ohne da jetzt drauf einzugehen, das können wir später machen, an ein interessantes Interview sozusagen erinnern, das ein kluger Mensch gemacht hat, der Uwe Altschner heißt. Und er hat zwei hervorragende Führungskräfte der katholischen kenianischen Ärzteschaft, Dr. Karanja und Dr. Ngari, interviewt. Und die haben sehr beredt erzählt, wie die Weltgesundheitsorganisation in den letzten 16 Jahren dreimal versucht hat, unter dem Deckmantel von Tetanusimpfungen Frauen in Kenia heimlich gegen Fruchtbarkeit zu impfen. Eine unglaubliche kriminelle Story, und leider Gottes ist das ganze Thema überhaupt von kriminellen Geschichten voll. Aber wir kommen zur Weltlage. Die Weltlage ist eben so, dass wir einige Länder haben wie Deutschland, auch Großbritannien, wo ganz, ganz scharf reagiert wird, auch Frankreich gehört dazu, und extrem viel gemacht wird in Richtung Lockdown, so heißt das, wenn man also ganze Industriebranchen und Dienstleistungsbranchen wie Restaurants, Friseure und sonst irgendwas einfach schließt. Und das tägliche Leben stark eingrenzt, bis hin zu Ausgangssperren, die jetzt in Deutschland, das wird heute entschieden, das ist ja der Aufhänger unseres Gesprächs, endgültig, der Bundesrat stimmt in diesen Minuten ab, während wir sprechen, dass eben in Deutschland Ausgangssperren ab 22 Uhr gelten werden. Und das Ganze wird eben festgemacht an rein theoretischen Zahlen spielen, die man Inzidenz nennt, und da geht man auf Testergebnisse ein, und das alles ist eben sehr, sehr hoch umstritten weltweit, wie gesagt, einige gerade im Westen besonders scharf, Japan zum Beispiel besonders locker und hat auch keine höheren Zahlen, deswegen in Schweden genau das Gleiche, keine höheren Zahlen, obwohl locker, also ein europäischer Ausreißer. Wir haben in Weißrussland einen Bestechungsversuch sozusagen mit einem Milliardenkredit an den Präsidenten Lukaschenko, der gesagt wurde, er solle italienische Regelungen bei sich einführen, und das ganze italienische Verfahren, das ist besonders scharf und besonders verrückt und auch besonders mit vielen besonderen, wie soll man sagen, Korruptionsmeldungen dabei. Und der hat sich geweigert und er hat einfach gar kein Corona-Regime sozusagen. Der macht da gar nichts und da gibt es auch keine besonderen Totenzahlen. In Deutschland gibt es übrigens auch keine besonderen Totenzahlen, aber wir haben ein Corona-Regime. Auch das alles sehr spannend. Das ist die Weltlage. Vollkommen uneinheitlich. Es gibt einen gewaltigen Streit, aber die meisten Regierungen weltweit tendieren eindeutig zur Corona-Geschichte. Und das ist spannend. Und eine Minderheit kämpft dagegen an, wie gesagt, in Afrika teilweise mit tödlichen Folgen, eine sehr uneinheitliche, ganz schwierige und extrem volatile und auch sehr kostspielige Lage. Deutschland verschuldet sich gerade wie verrückt, Europa verschuldet sich wie verrückt. Wir wissen nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. Wir stehen vor Insolvenzwellen in Deutschland, woanders auch, vollkommen verrückt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran!
Mit uns durch den Iran. Im Namen Gottes. Wir sind wieder mit einer neuen Folge aus der Reihe Mit uns durch Iran bei Ihnen. In den letzten Wochen reisten wir durch die Provinz Kerman im Nordosten Iran. Heute schauen wir uns in der Provinzstadt Sirjan um. Die Provinzstadt Sirjan liegt mit ihren 17.481 Quadratkilometer im Südwesten der Provinz und an der Kreuzung zwischen den Provinzen Fars, Kerman, Hormuzgan und Yazd und auf der Straße Tehran-Bandar-Abbas. Das verleiht der Stadt vorzügliche Verbindungen. Die Stadt liegt 1730 Meter über den Meeresspiegel und zwischen dem Zentralgebirge und den östlichen Ausläufen des Zagrosgebirges. Die wichtigsten Gipfel heißen Panj, Chor Gumbat und Einul Bagir. Zu den flachen Regionen gehören Kafenamak im Westen und die fruchtbare Ebene Ibrahim Abad im Osten. Das Klima in Sirjan ist gemäßigt und trocken. Der Sommer ist relativ gemäßigt, der Winter kalt und hart mit viel Schnee, Regen und im Frühling mit viel Niederschlag. Der Regen entspringt den Wetterfronten aus dem Westen und der feuchten Luft vom Indischen Ozean. Die saisonbedingten Flüsse in Sirjan sind Tanguye und Hassanabad. Das Wüsten- und Halbwüstenklima der Region, der geringe Niederschlag, die Saisonwinde sowie der teilweise starke Temperaturunterschied finden einen günstigen Pflanzenwuchs. Die Gebirgsregion in Sirjan ist mit verschiedenen Sträuchern und Bäumen bedeckt. Die artenreiche Pflanzenwelt ist mit den rund 1000 Arten entzückend. Durch den geringen Niederschlag und die niedrige Feuchtigkeit haben die Pflanzen kleine und gesäbelte Blätter. Manchmal haben sie gar keine Blätter. In der Salzwüste haben Pflanzen dicke Fleischstängel, andere haben winzige Blätter. Bei manchen scheinen die Blätter ausgetrocknet zu sein. Neben Kerman und Rafsanjan gehört Sirjan zu den Hauptzentren für die Produktion von Pistazien. Die Frucht aus Sirjan genießt eine ausgezeichnete Qualität und Weltruhm. Jährlich werden sie in verschiedene Länder exportiert. In Sirjan werden zudem Walnüsse, Granatäpfel, Äpfel und Kirschen angebaut. Die historische Stadt Sirjan ist das Zentrum des Großraums Sirjan und die zweitgrößte Stadt der Provinz Kerman, was Fläche und Bevölkerungszahl betrifft. Aus historischen Dokumenten geht hervor, dass der Grundstein der Stadt vor dem Islam gelegt wurde. Sie ist dem parthischen König Balosch zugeschrieben. Nach seiner Rückkehr aus Indien soll der Mazedonier Alexander durch Sirjan und über Istakhban nach Pasargad und anschließend Susa gereist sein. In alten Zeiten war Sirjan eine große und wohlhabende Stadt. Unter den Arsakiden war das Kommandozentrum des heutigen Kerman dort eingerichtet worden. Im Jahr 31 im Mondkalender beauftragt Osman ben Affan der dritte Kalif Abdullah Amir mit der Eroberung von Kerman. Dieser zieht mit einem Heer nach Sirjan und nimmt die Stadt ein. Mitte des 3. Jahrhunderts im Mondkalender fügt Yaqub Laysafor Sirjan seinem Reich zu. Sirjan befindet sich auf dem Verbindungsweg zwischen Yazd Bandar Abbas und Kerman Shiraz, daher war sie schon immer Mittelpunkt des Interesses. Sie liegt 960 Kilometer entfernt von Teheran und 175 Kilometer entfernt von Kerman. Angesichts ihres Alters trifft man in der Stadt auf Sammlungen und Museen, die verschiedene Epochen des Landes in ihren Gebäuden repräsentieren. Die Architektur von Sirjan stellt einer der beispiellosesten Windfänger der Welt vor, den Choburi-Windfänger, in etwa den Pfeifen-Windfänger. Musik.
Im Gegensatz zu ihrem Namen bedient sich der Windfänger der Sonnenenergie, um in Gebäuden eine Luftzirkulation zu erreichen. Die Sonne scheint auf den Windfänger, die Temperatur der verarbeiteten Ziegel in der Konstruktion steigt, somit erwärmt sich die Luft in den Schächten, steigt nach oben und entflieht dem Windfänger. Unter ihnen entsteht ein Sog, Luft wird durch Fenster und Türen eingezogen. Alles in allem heißt es, dass oben die warme Luft ausschwärmt, während unten frische Luft eingesogen wird. Wenn man es dann noch etwas kühler haben möchte, kann man die Luftzufuhr so einrichten, dass sie über eine Wasserfläche eingesogen wird oder über den Keller. Diese Methode wurde in alten Zeiten in Wüstenregionen und besonders in Kerman praktiziert und das ganze System nennt sich dann Bodgir bzw. Windfänger. Forscher und Experten experimentieren mit neuen Methoden zur Wärme- und Kälteerzeugung, die allesamt auf dieses System beruhen. Siljan ist hauptsächlich eine Stadt des Handels, der Industrie und der Wirtschaft und an Mineralien sehr reich. Die Erzvorkommen von Golegohar, Kupferminen, reiche Marmorsteinbrüche, Salz, Kalk, Kiesel, Sand und Gips etc. gehören zu den Ressourcen der Stadt. Die Wirtschaftszone Siljan gilt als Musterbeispiel für die Entwicklung dieser Zonen im ganzen Land. Es ist die erste mehrfunktionale Zone, in der Wirtschaftsaktivitäten in verschiedenen Richtungen der Industrie, des Handels und der Dienstleistungen an aktiven Investoren genehmigt werden. Die Zone verfügt über alle nötigen Möglichkeiten und der Infrastruktur, um Produktion internationalen Handel an einen Ort zusammenzubringen. Für Investitionen in Industrie, Produktion, Handel und Dienstleistungen sind die Lage und die Gegebenheiten der Region einzigartig. Die Wirtschaftssonderzone befindet sich 3 Kilometer nordwestlich der historischen Stadt Siljan. Die 1380 Hektar sind an der Transitstraße und dem Schienennetzwerk von Yazd, Siljan, Bandar Abbas sowie der Autobahn zum Flughafen von Siljan angelegt worden. Die geologische Lage von Siljan ist in Iran einzigartig. Die Salzwüste von Siljan liegt 30 Kilometer westlich der Stadt. Sie ist etwa 50 Kilometer lang und in der Mitte etwa 20 Kilometer breit. Nach Süden oder Norden nimmt die Breite dann ab. Zurzeit erscheint die Wüste als großes aufgelöstes Salzreservoir, das Flachland von Siljan indirekt beeinflusst. In wasserreichen Zeit präsentiert sich der Salzsee als Lagune. In Hitzezeiten kommt die Salzwüste hervor mit einer dicken Salzkruste. Die Salzlagune zieht sich wie ein Streifen von Nordwesten nach Westen und dann Südwesten des Flachlandes und setzt sich in kleinen getrennten Teilen bis zum Flachland von Shahr Babak fort. Neben natürlichen Gegebenheiten bietet Siljan zahlreiche historische Sehenswürdigkeiten, unter anderem Qal-e-Sang. Es handelt sich um eine Zitadelle, die aus Stein gehauen und uneinnehmbar ist. Sie hat viele historische Ereignisse erlebt. Sie wurde mitsamt ihres Minbars 1387 aus einem ganzen Felsen gehauen. Früher galt die Zitadelle als Militärkaserne. Das Steinminbar wurde unter Sultan Ahmad Muzaffar, einem Herrscher aus dem Hause Muzaffar, gebaut. Der Felsen wiegt etwa 2 Tonnen. In der Zitadelle selbst stoßen wir auf verschiedene Gebäude, zum Beispiel ein verlassenes Lagerhaus, Steintreppen und das schöne Steinminbar. Die Zitadelle ist heute eine gewaltige Ruine auf einem Hügel im Süden von Siljan. Siljan gibt, wie auch alle anderen Städte Irans, ihre eigenen Souvenirs den Reisenden mit auf den Weg. Zu den bekanntesten gehören der handgewebte Teppich und der Shirgi-Pich-Kelim. In diesem Kelim wird eigentlich ein Teppich in die Grundstruktur des Kelims gewebt, eine Innovation von Künstlern aus Siljan, die in alle Welt exportiert wird. Andere Souvenirs sind Pistazien und Süßigkeiten, die Masrati, Sohan und Raout genannt werden. Masrati wird aus Stärke, Butter, Zucker und Safran hergestellt. Eine wohlreichende Leckerei mit vielen Anhängern. Raout wird auch Rovatu genannt, ein Puder wie Kaffee bestehend und hergestellt aus Portulak-Kernen, Samen, von gemeinem Lein, Koriander, Schwarzkümmel, Kopfsalat, Samen, grünem Kardamom und geröstete Gersten sowie ausreichend Zucker. Die Mischung stärkt den Körper und besonders die Augen und Nerven. Gäste werden mit Rovatu bewirtet. Der Puder wird trocken oder gelöst im heißen Wasser genossen. Liebe Hörerfreunde, wir hoffen, unser Beitrag hat Ihnen wieder einen weiteren Einblick in das Land Iran gegeben. Bis nächste Woche, auf Wiederhören.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Murtaza Pur mit dem Titel Jashne Ramazan. Das heißt, das Ramadanfest.
رمضان ماه سرور، رمضان ماه عبور از تکبر، از غرور، رمضان عشق و امید، ربنا وعده عید، شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
رمضان ماه صبور، رمضان ماه عبور از تکبر از غرور، رمضان عشق و امید، ربنا بعده یه شب قدر از ره رسید، شب قدر از ره رسید.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag unter dem Titel An der Schwelle zur Helligkeit. Weiterhin guten Empfang.
An der Schwelle der Helligkeit.
Liebe Weggefährten, jede besondere Gelegenheit, die im Leben vorkommt, sollte so gut wie möglich genutzt werden. Eine solche besondere Gelegenheit ist der geliebte Monat Ramadan. Dieser Monat ist eine Einladung zur Überfülle der göttlichen Gnaden. Eine Chance, über die der Prophet des Guten und der Barmherzigkeit gesagt hat: Wenn die Diener den Segen und die Wahrheit des Ramadan kennen würden, würden sie wünschen, dass ein Jahr lang Ramadan wäre. Auch folgende Worte sind vom Propheten: Wahrlich, die Pforten des Himmels werden in der Nacht zum ersten Ramadan geöffnet und bis zur letzten Nacht des Monats nicht mehr geschlossen. Mit dem heiligen Monat Ramadan beginnt die Gelegenheit, sich in den Koran zu vertiefen. und seinen Inhalt geistig und in der Praxis zu nutzen. Der Koran ist der Frühling der Herzen und der Monat Ramadan ist der Frühling des Korans. Imam Barir, Friede sei mit ihm, hat gesagt: Es gibt für alles einen Frühling und der Frühling des Korans ist der Monat Ramadan. Laut Gottes Wort und überlieferter Worte der Makellosen, Friede sei mit ihnen, ist der Koran Licht, Heilung, Recht, Wahrheit, Richtleitung und Firan. Das heißt, er trennt zwischen Wahrheit und Lüge. Er enthält, zusammengefasst in einem Wort, alles Gute. Die Freundschaft mit dem Koran ist daher in Wahrheit die Vertrautheit mit dem Licht, dem Rechten, der Wahrheit und der Rechtleitung. Jemand wird mit etwas oder jemandem vertraut, wenn er ständig in Verbindung zu ihm steht. Durch den ständigen Kontakt gewöhnt sich der Mensch an etwas und kommt ihm nahe. Der Kontakt zu dem Vertrauten flößt ihm eine Ruhe und Zuversicht ein, die er bei anderen nicht findet. Freundschaft erfordert Kenntnis und nach der Kenntnis den ständigen Kontakt. Die Kontaktaufnahme mit dem Koran führt zur Kenntnis von ihm und die Kenntnis von Koran ruft eine Beziehung hervor, die vom Menschen Ruhe und Zuversicht beschert. Und diese Ruhe und Zuversicht führt zur Freundschaft mit dem Koran. Das Vertrautsein mit dem Koran geht natürlich über die Verlesung hinaus, denn durch die Verlesung wird noch nicht diese enge Beziehung hergestellt, die den Menschen Ruhe und Zuversicht gibt. Allerdings hilft die Koranrezitation auf dem Weg zu diesem Ziel weiter und ist der erste Schritt. Es lässt sich also sagen, dass die Freundschaft mit dem Koran darin besteht, ihn zu lernen und zu verlesen, ihn zu verstehen und schließlich nach ihm zu handeln. Die wahre Freundschaft zum Koran ist dann verwirklicht, wenn der Mensch sein Verhalten positiv ändert. Und deshalb ist im gesegneten Monat Ramadan, dem Monat, in dem der Koran offenbart wurde, so oft vom Koran und dem Vertrautsein mit dem Koran als Buch der Rechtleitung die Rede. Doch nun einige Erklärungen des islamischen Religionsrechts zum Fasten. Der Islam unterscheidet das Fasten nach vier Hauptkategorien. Erstens, das Fasten, das Pflicht, also Wajib, ist, wie das Fasten im gesegneten Monat Ramadan. Zweitens, das freiwillige Mustahab, Fasten, zum Beispiel das Fasten in den beiden Monaten Rajab und Schaban, die dem Monat Ramadan vorausgehen. Drittens, Fasten, welches Makruh, verpönt ist, zum Beispiel das Fasten am Ashura-Tag, an dem Imam Hussein, Friede sei mit ihm, Märtyrer wurde. Viertens, verbotenes, Haram, Fasten, wie das Fasten am Fitrfest, dem ersten des Schawals nach Ende des Monats Ramadan und am Eid-e-Qurban, dem Opferfest am 10. des Hajj-Monates. Da wir nun gerade im Fastenmonat Ramadan sind, wollen wir sehen, welches Fasten als Pflichtfasten gilt. Zu dieser Kategorie von Fasten gehört als erstes das Fasten am gesegneten Monat Ramadan, aber auch das nachträgliche Qaza-Fasten und das Sühne Kaffare-Fasten und das nachträgliche Fasten für versäumtes Fasten der Eltern sowie das Fasten, wozu sich der Mensch aufgrund eines Gelöbnisses oder eines Schwures verpflichtet hat. Weiterhin ist es Pflicht, bei einer Klausur, Etikaf, am dritten Tag zu fasten, und ebenso muss der Pilger fasten, falls er kein Opfer während des großen Hajjes, Tamattu, darbringen kann. Im Zusammenhang mit dem Fasten und der Aufhebung der Fastenpflicht gibt es wichtige Punkte zu beachten. Wenn jemand zum Beispiel weiß, dass das Fasten ihm schadet, muss er es unterlassen. Und sein Fasten ist nicht nur nicht richtig, sondern sogar untersagt. Dies ist unabhängig davon der Fall, ob der Betroffene selber aufgrund eigener Erfahrung zu der Gewissheit und Befürchtung gelangt ist, dass ihm das Fasten schadet oder ob ein vertrauenswürdiger Arzt ihm dies gesagt hat, beziehungsweise er aus einem anderen vernünftigen Quelle weiß. Ob der Mensch fasten muss oder nicht, hängt letztendlich davon ab, was er selber feststellt. Das heißt, es hängt davon ab, ob er feststellt, dass das Fasten eine Krankheit bei ihm hervorruft oder ein Leiden verschlimmert und er körperlich nicht in der Lage ist zu fasten oder nicht. Wenn ihm also der Arzt sagt, dass Fasten ihm schadet, er selber aber aus Erfahrung weiß, dass es ihm nicht schadet, muss er fasten. Und wenn der Arzt sagt, dass es ihm nicht schadet, aber er selber weiß, dass das Fasten ihm nicht gut tut, darf er nicht fasten. Außerdem ist das Urteil eines Arztes, der seinen Patienten vom Fasten abrät, nur dann gültig, wenn es bei dem Patienten zu Gewissheit und Angst bezüglich der Schädlichkeit des Fastens für ihn führt. Doch nun zu dem Thema Bittgebet. Im Vers 60 der Sure 40, Ofer, hat Gott klar verheißen, dass er jedem antworten wird, der ihn ruft. Euer Herr sagt, ruft mich an, so erhöre ich euch. Gewiss, diejenigen, die sich aus Hochmut weigern, mir zu dienen, werden als Gedemütigte in die Hölle eingehen. Wenn sich das Herz mit dem Gedenken an Gott schmückt, wird die Bitte um Erhörung sicher etwas nützen. Kein Bittgebet bleibt ohne Antwort. Das bedeutet nicht unbedingt, dass Gott unsere Bitte erfüllt, so wie wir uns das wünschen, sondern es bedeutet, dass er sie hört, beachtet und aufgrund seiner Weisheit beantwortet. Wie müssen wir Gott anrufen? Sind wir doch die Diener und ist er doch Herr und Gott und Schöpfer aller Welten, und wie es im obigen Vers heißt, wird jeder, der ihm aus Hochmut nicht dient, gedemütigt in die Hölle einkehren müssen. Es gibt verschiedene Stufen des Gottdienens. Wer aus Furcht vor der Hölle Gott dient, der dient ihm, wie die Sklaven ihrem Herrn dienen. Und wer ihm dient, weil er ins Paradies möchte und ihm nach dem ewigen Lohn verlangt, der hat sich so verhalten, wie Geschäftsleute sich verhalten. Aber es gibt auch einige, die Gott aus Dankbarkeit dienen. Und dies ist das Gottdienen der Menschen, die frei sind und freiheitlich denken. Die großen freien Diener Gottes haben Bittgebete hinterlassen, die im Monat Ramadan, diesem Monat des Gottdienens und der Anrufungen, nach jedem Pflichtgebet gesprochen werden können. So lasst uns nach jedem Gebet, wie Imam Musa Kasim, Friede sei mit ihm, die Hände erheben und Gott um das Beste bitten. O Gott, beschere mir in diesem Jahr und in jedem Jahr, solange ich lebe und es mir gut geht, die Pilgerreise zu deinem Haus, Baitul Haram, in Mekka, und verwehre mir es nicht, die heiligen Orte zu sehen, und das Grab deines Propheten, dein Segensgruß sei auf ihm und seiner Familie, zu besuchen. O Gott, hilf mir, dass ich an all das gelange, dessen ich im Diesseits und in meinem Jenseits bedarf. O Gott, ich bitte dich, dass du mich bei der Vorsehung, die du in der Nacht des Schicksals festlegst, und die keine Änderung erfährt, zu den Hadschpilgern zum Heiligen Haus gehören lässt. Jenen Hadschpilgern, deren Hadsch akzeptiert und deren Bemühen anerkannt wird und deren Sünden verziehen und deren schlechte Taten vergeben werden. und verleih mir ein langes Leben für das dir dienen und erweitere meinen täglichen Unterhalt und begleiche Anvertrautes und meine Schuld. Mögest du mich erhören, o Herr der Welten. Auf unserer Homepage steht auch der arabische Text dieses Gebetes. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor.de ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.